Deutschlandfunk zur Diskussion.
Herzlich willkommen. Unser Thema heute, die Rente. Sicherheit im Alter, faire Lastenverteilung für die Jungen. Darum geht es in der kommenden Dreiviertelstunde. Mein Name ist Birgit Becker und meine Gäste sind der Berliner Wirtschaftswissenschaftler Gerd Wagner. Hallo.
Hallo.
Ulrike Mascher, die Ehrenpräsidentin des Sozialverbands VdK. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und Anna Brahm, Politikwissenschaftlerin. Sie hat das Netzwerk Zukunftsgerechtigkeit gegründet. Schön, dass Sie alle dabei sind. Diese Sendung haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Und das war früh genug, um enorm gute Nachrichten aus der Rentenwelt mitzubekommen. Die Renten steigen im kommenden Jahr voraussichtlich um mehr als 5%, so viel wie seit 40 Jahren nicht mehr. Der Beitragssatz liegt derzeit bei 18,6%, der niedrigste seit 25 Jahren. Und bis zum Jahr 2025 ist gesetzlich dafür gesorgt, dass das Rentenniveau nicht unter 48% sinkt. Auf den ersten Blick eine überaus sonnige Rentenwelt. Wir könnten uns fast fragen, warum wir das heute überhaupt zum Thema machen. Professor Wagner, ich würde Ihnen aber gerne die Rolle des Miesmachers zukommen lassen. So schön ist die Rentenwelt denn doch nicht. Wir müssen ja nur daran denken, dass die schöne Rentensteigerung nur halb so schön wäre, hätte die Politik nicht diesen rentensenkenden Nachhaltigkeitsfaktor ausgesetzt. Und außerdem hat die Rentenversicherung heute Nachmittag auch schon mal gesagt, dass sich die Rentnerinnen und Rentner nach 2023 auch wieder auf Nullrunden einstellen können. Also sonnige Rentenwelt, aber nur auf den ersten Blick.
Naja, die jetzige Rentensteigerung ist ja auch dadurch bedingt, dass Corona-bedingt im letzten Jahr wir mehr oder weniger eine Nullrunde hatten und dass jetzt ein gewisser Nachholeffekt ist aufgrund der konjunkturellen Lage. Aber in den nächsten Jahren wird die Alterung der Gesellschaft einsetzen. Dann würde nach der alten Rentenformel das Rentenniveau eigentlich sinken. Und genau deswegen sind ja die Haltelinien eingezogen worden. Und nach 2030, wenn dann die Altersgrenze nicht mehr ansteigt, sie wird dann bei 67 Jahren liegen, wird wahrscheinlich die Lebenserwartung auch noch steigen. Das führt zu höheren Rentenzahlungen und wir werden dann weniger Beitragszahler mutmaßlich haben, weil eben die Bevölkerung in Deutschland altert. Und das wird zu Diskussionen führen, wie man dann weitermacht. Diese Diskussionen sind allerdings jetzt noch nicht notwendig. Es gibt, da hat man auch ab 2025 noch Zeit. Es gibt also Moment keinen Grund zur Panikmache.
Viele Punkte sind das, die Sie angesprochen haben, die wir einzeln noch aufdröseln werden. Ulrike Mascher, die Ehrenpräsidentin des Sozialverbands VdK und Anna Brahm, die Gründerin des Netzwerks Zukunftsgerechtigkeit. Beide sind bei uns Teilnehmerinnen der Sendung. Zwischen Ihnen beiden liegen genau 50 Lebensjahre, ich darf das sagen. 33 Jahre alt ist Anna Brahm, 83 Jahre Ulrike Mascher. Frau Mascher, Sie haben eine lange, lange Erfahrung in der Sozialpolitik. Sie sind SPD-Politikerin, Sie waren 4 Jahre lang Staatssekretärin von 1998 bis 2002 beim damaligen Arbeitsminister Walter Riester und damit waren Sie prominent beteiligt an den Gesetzen zur Riester-Rente. Und um das Stichwort gute Nachrichten oder wie Gerd Wagner eben sagte, im Moment brennt da nichts, gute Nachrichten aus der Rentenwelt nochmal aufzugreifen. Es gab ja in der Tat Zeiten, da war die Politik wesentlich alarmierter, was die Zukunft der Rente angeht, als das im Moment der Fall ist.
Das waren Teile der Politik, die wesentlich alarmierter waren. Wir hatten also eine heftige Diskussion darüber, ob man die Rentenversicherung weg vom umlagefinanzierten System hin zu einem stärker an der wirtschaftlichen Entwicklung, an der Börse, an der Kapitalentwicklung orientierte Rentenfinanzierung machen sollte. Und ich kann mich gut erinnern, dass das, was damals erzählt worden ist, danach müssten wir jetzt inzwischen alle als Rentnerinnen und Rentner überhaupt kein Geld mehr bekommen. Es hat sich gezeigt, dass das Modell der umlagefinanzierten Rente sehr, sehr viel stabiler ist, als es immer wieder vorausgesagt worden ist. Und ich denke, dass man deswegen auch sehr vorsichtig sein soll, bevor man da grundlegende Veränderungen vornimmt und einen Umstieg auf eine Aktienrente oder was da alles jetzt in der Diskussion ist, vornimmt.
Die Aktienrente, das ist auch so ein Stichwort, das wir gleich näher bedenken wollen. Anna Brahm, 50 Jahre jünger als Ulrike Mascher, weit entfernt vom Renteneintritt. Wenn Sie, was ja Ihr Thema ist, von Zukunftsgerechtigkeit sprechen, Zukunftsgerechtigkeit fordern, welche Rolle spielt die gesetzliche Rente da? Wo sehen Sie das Gerechtigkeitsproblem?
Ja, das Gerechtigkeitsproblem sehe ich da, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die gesetzliche Rente aus sich heraus zukunftsfest ist. Also wir sehen eigentlich, dass wir immer, wenn es kleine Reformen gibt, die nicht so den großen Zeithorizont haben, mal so den Blick zu wagen in die nächsten 20, 30 Jahre. Wir haben ja einfach auch eine demografische Entwicklung, die das immer schwieriger macht, weiterhin am derzeitigen System der gesetzlichen Rente festzuhalten. Und da müsste man auch durch die Herausforderung, durch die Corona-Pandemie in puncto auch Arbeitsmarkt und Finanzmarkt dafür sorgen, dass wir zum Beispiel uns ein bisschen unabhängiger machen von gewissen Schwankungen. Man könnte beispielsweise, das ist ein Vorschlag, den ich machen würde, die Basis der Beitragszahlenden erweitern. Also dass ich auch Abgeordnete, Beamte, Selbstständige und letztlich auch die Personen, die in den verkammerten Berufen arbeiten, mit in die gesetzliche Rente einbeziehe. Also eine Art erwerbstätige Rente schaffe, um da auch noch mal ein bisschen mehr Geld auch in die Rentenkasse zu bringen.
Ich denke, an der Stelle werden Sie keinen Widerspruch ernten bei Frau Mascher. Also Erweiterung des gesetzlichen Rentensystems auf eine erwerbstätige Rente. Aber an einem Punkt, Frau Mascher, haben Sie da aufgemerkt, als Anna Brahm sagte, kleinere Reformen, die es gab. Die Einführung der Riester-Rente war ja mehr als eine kleine Reform. Das war ja so ein Teilparadigmenwechsel, oder?
Also das, die Erwartung, die sich damit mit verbunden hat bei Walter Riester, war, dass das eine sehr grundlegende Reform ist und dass hier eine Mischung vorgenommen wird aus dem bewährten umlagefinanzierten System und einem stärker, also eben auf die wirtschaftliche Entwicklung setzenden, kapitalgedeckten System. Es ging da um 4%, die vom Beitragssatz in so eine kapitalgedeckte private Vorsorge gesteckt werden sollten. Und wir müssen eben heute feststellen, dass die Erwartungen, die sich damit verbunden haben, sich weitgehend nicht erfüllt haben. Und dass es auch nicht so angenommen worden ist, wie sich Walter Riester das vorgestellt hatte.
Das sagen Sie, obwohl Sie damals beteiligt waren an dem Ganzen?
Man muss es ja durchaus kritisch sehen, wie hat sich das entwickelt. Und es hat sich eben nicht so entwickelt, wie das damals die Hoffnung und die Erwartung war.
Wenn ich da gewissermaßen dazwischenrufen darf, es waren ja damals viele, die davon eigentlich ein Obligatorium wollten, dass also alle kapitalgedeckt abgesichert werden. Und das hat ja die Bild-Zeitung dann zusammen mit Gerhard Schröder erfolgreich verhindert. Hätten wir ein Obligatorium, würde die Lage heute mit Sicherheit anders aussehen.
Das heißt präzise, Professor Wagner, was meinen Sie? Also Riester-Rente oder eine Riester-rentenartige Form verpflichtend für alle?
Ganz genau, wie etwa in Schweden oder Großbritannien, wobei Schweden nach meinem Eindruck das bessere Vorbild ist. Das hätte natürlich auch nicht alle Probleme gelöst, aber wir hätten dann zwei verschiedene Finanzierungsarten, die nicht absolut gleichartig auf den demografischen Wandel, also die Alterung der Gesellschaft, reagieren. Allerdings muss man nun auch sagen, auch kapitalgedeckte Systeme sind nicht unabhängig von der Alterung der Gesellschaft. Denn das Kapital, das angespart wird von den Alten, ist ja nur dann produktiv, wenn es auch Junge gibt, die Erträge erwirtschaften. Und dieser Zusammenhang ist von Alterung auch betroffen.
Dann sind Sie, Professor Wagner, Mitglied im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen. Und wenn man sich das anguckt, was die angehende Ampel bislang fixiert hat zu Vorhaben in der Rentenpolitik, dann ist es ja so, dass die Kapitaldeckung erneut wieder auftaucht, in anderem Gewand, in anderer Gestalt. Das heißt, mit dem Thema werden wir uns erneut beschäftigen müssen.
Ja, davon gehe ich aus. Insbesondere für die FDP ist das ja ein großes Thema. Spannend wird es, wenn es dann um obligatorische Elemente geht. Dazu steht ja in der Sondierungsvorlage noch nichts. Das sollte man auch wirklich in Ruhe angehen. Ich persönlich halte nichts davon, wenn jetzt im Koalitionsvertrag jede Menge Details festgeschrieben werden. Das sollte 1-2 Jahre lang etwas breiter diskutiert werden, dass man dann hoffentlich auch eine Lösung findet, die im Konsens beschlossen wird, idealerweise in einem Konsens über die Regierungsparteien hinaus. Denn nur ein Konsens führt dazu, dass Rentenreformen und in dem Falle ja sogar ein kleiner Systemwechsel wirklich nachhaltig wären. Ohne politischen Konsens kann man ein Rentensystem gestalten, wie man will. Wenn dann die Regierungsmehrheit wechselt, wird es wieder verändert werden. Und deswegen ist eine konsensuale Entscheidung so wichtig, da wir alle, die Menschen, ein Interesse daran haben, dass Alterssicherungssysteme möglichst vorhersehbar sind. Mhm. Es wird niemals so sein, dass man alles über Jahrzehnte hinweg festschreiben kann, insbesondere nicht bei der Kapitaldeckung, denn was bei einer kapitalgedeckten Rente ausgezahlt wird, hängt ja von der Renditeentwicklung des Kapitals ab und die ist definitionsgemäß ungewiss. Aber die großen Linien, das wäre schön, wenn man die jetzt in einem großen Konsens festzurren könnte.
Frau Brahm, das ist ja so ein Mantra aller Rentenpolitiker seit Jahrzehnten, wobei ich das nicht abwerten will, Professor Wagner, nur als Feststellung. Das ist ja so ein Mantra aller Rentenpolitiker und Rentensachverständigen der vergangenen Jahrzehnte, dass die Rente oder Rentenreformen im Konsens vonstatten gehen müssen. Wie wirkt dieser Konsens bei Ihnen?
Na, es wirkt halt immer auf kurze Sicht eigentlich nur gedacht. Und das kritisiere ich so daran. Wir haben entsprechend die demografische Entwicklung und wir sehen ab 2025, da kommen die ersten Babyboomer, die geburtenstarken Jahrgänge in Rente und dann gerät unser Rentensystem unter ganz massiven Druck. Und wenn wir, das hat Herr Wagner ja gerade auch schon angedeutet, diese Haltelinien haben, also dass beispielsweise die Beiträge nicht über einen gewissen Prozentsatz, 22% hat die letzte Regierung festgelegt, steigen soll und das Rentenniveau stabil bleiben soll, dann haben wir nur noch die Stellschrauben Renteneintrittsalter. Auch das soll jetzt nicht angegangen werden. Und dann bleibt eigentlich nur noch der Bundeszuschuss, also die Steuermittel, die dann reingegeben werden zur Finanzierung der gesetzlichen Rente. Und da müssen wir wirklich sehen, dass dieser Zuschuss, der aus Steuermitteln kommt, auch jetzt schon bei 100 Milliarden Euro jährlich liegt und auch immer noch weiter steigen wird. Also Marcel Fratscher vom BIW hat prognostiziert, dass wir da in 20 Jahren ruhig auch bei einer Verdopplung liegen werden. Also 200 Milliarden an Bundesmitteln, die jährlich zur Finanzierung der gesetzlichen Rente dann zur Verfügung stehen müssen. Und dieses Geld fehlt dann natürlich an anderer Stelle. Aber dann wird
das Bruttosozialprodukt viel höher sein als jetzt.
Ja, aber das Verhältnis der Beitragsempfangenden und der Beitragszahlenden, das wird sich ja dann auch nochmal zu Ungunsten der Jüngeren entwickeln. Also da wäre mir recht, wenn es da eine
bezahlt für bestimmte Leistungen, die der Rentenversicherung aufgepackt worden sind. Das ist ja keine Wohltat, die da gezahlt wird, sondern das sind bestimmte Leistungen im Zusammenhang mit der deutschen Einheit und im Zusammenhang mit gerechterer Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten oder so. Also es ist ja nicht so, dass hier ein marodes System mit Steuermitteln gerettet werden muss, sondern das sind bestimmte Aufgaben und dafür wird auch aus Steuermitteln das finanziert, weil das eigentlich nicht originäre Aufgaben der Rentenversicherung sind. Also ich finde, da muss man doch ein bisschen sorgfältiger argumentieren damit.
Frau Meschel, ja, und vor allen Dingen nicht diese absoluten Zahlen gewissermaßen als Horrormeldungen in den Raum stellen. Eine Verdopplung von 100 auf 200 Milliarden wäre natürlich gravierend, wenn die Einkommen insgesamt nicht steigen würden, aber sie werden steigen. Und der Anteil des Bruttoinlandsprodukts wird sich nicht verdoppeln, sondern um 1-2 Prozentpunkte nach oben gehen, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Man kann natürlich es trotzdem streiten, ob man das will. Aber es ist nicht so, dass das jetzt den Wirtschaftsstandort Deutschland ruinieren würde oder die jungen Leute gewissermaßen enteignet würden, weil ihnen das letzte Geld aus der Tasche gezogen würde.
Trotzdem, Professor Wagner, wenn wir uns die Situation jetzt angucken, wir haben die Haltelinien erwähnt, Rentenniveau nicht unter 48% des Durchschnittslohns, Beitragssatz nicht über 20%, Erhöhung des Renteneintrittsalters bis 2031 auch auf nicht mehr als 67 Jahre. Das heißt, das System es hat Haltelinien eingezogen bekommen, aber man kann auch sagen, es ist umstellt von allen Seiten. Wenn Anna Brahm sagt, in der Richtung kann es nicht weitergehen, da kann man ja wenig entgegensetzen.
Ja, doch, in welche Richtung soll es denn weitergehen? Wollen Sie die Rentner alle in Armut schicken? Davon haben die jungen Leute auch nichts. Und Kapitaldeckung ist überhaupt keine Lösung. Und alle Erwerbstätigen rentenversicherungspflichtig zu machen, ist aus verteilungspolitischen Gründen sinnvoll, damit die Diskussionen endlich mal aufhören, ob es Beamten zu gut geht und ob Abgeordnete zu gut gestellt sind. Die sollten in der Tat alle in die Rentenversicherung hinein. Nein, aber das makroökonomische Problem, das Sie ja richtig beschreiben, wird dadurch nicht kleiner. Denn wer jetzt in die Rentenversicherung Beiträge einzahlt, der will irgendwann auch eine Rente bekommen. Das ist ja die Logik der Rentenversicherung. Es gibt also kein Wundermittel, wie man die absehbaren demografischen Probleme aus der Welt schaffen kann. Weder die Erwerbstätigenversicherung ist ein Wundermittel, noch eine Kapitaldeckung wird funktionieren, sondern wir müssen immer wieder auf die Suche gehen, wie wir durch inkrementelle kleine Reformen das System stabilisieren. Das ist auch nichts Besonderes bei der Umlage. Ich sagte ja schon, Kapitaldeckung ist ja absolut unsicher, jedenfalls auf die kurze Frist. Es gibt enorme Renditeschwankungen des Kapitals. Bei einer Kapitaldeckung können Sie sich auf keine reale Rendite verlassen. Und wenn die Rendite absinkt, dann sinken auch die Renten ab. Positiv formuliert, die Zukunft ist nun mal unsicher. Es gibt keine Möglichkeit, die Unsicherheit der Zukunft komplett aus der Welt zu schaffen, wie das junge Leute, das kann ich ja verstehen, gerne hätten. Das gab es noch nie und das wird es niemals geben.
Herr Wagner, lassen Sie die jungen Leute
lernen, mit Unsicherheit umzugehen.
Lassen Sie die jungen Leute gerade zu Wort kommen, womit ich nicht mich meine, aber Frau Brahm, die Frage war sicher zugespitzt, aber Professor Wagner hat sie genannt, wollen Sie die Alten in die Armut schicken? Wollen Sie?
Auf gar keinen Fall. Nein, darum soll es auch gar nicht gehen. Ich wollte einfach nur deutlich machen, wir haben nicht sehr viele Stellschrauben in der gesetzlichen Rente, so wie das System gerade aussieht. Und es ist natürlich die eine Sache, wenn wir gewisse Stellschrauben festziehen, dann bleibt halt eben nicht mehr viel übrig, an dem gedreht werden kann. Und dass beispielsweise auch die Mütterrente aus den Bundesmitteln kommt, das finde ich auch richtig. Das ist nun mal auch eine soziale Aufgabe gewesen. Natürlich soll das von der Sozialgemeinschaft dann auch sozusagen zurückgegeben werden. Also ich habe auch Omas und ich möchte auch nicht, dass die in Altersarmut landen. Also das bitte nicht falsch verstehen, sondern ich möchte einfach nur sagen, es gibt gewisse Herausforderungen und die müssen angegangen werden.
Was man natürlich niemand.
Genau, dann sind wir uns da schon mal einig. Was wir aber zum Beispiel auch machen können, wenn wir uns jetzt vielleicht auch mal den Arbeitsmarkt anschauen, weil das natürlich eben für junge Menschen gerade relevant ist. Ich kann dann nicht in Altersarmut gelangen, wenn ich wirklich auch eine gute Erwerbsbiografie ohne Lücken habe beispielsweise. Oder dann ist zumindest das Risiko geringer. Und dafür braucht es aber auch gewisse Stellschrauben oder auch Gegebenheiten, die kommen müssen. Es ist gut, dass der Mindestlohn jetzt beispielsweise nochmal wieder angehoben wird. Kann auch gerne noch ein bisschen höher sein, aber dass es da schon mal zum Beispiel eine Neuerung geben wird, dass aber auch Bildungschancen beispielsweise verbessert werden müssen, damit auch die Aufstiegsmöglichkeiten wieder viel besser sind. Also da sind wir im europäischen Durchschnitt ja auch ganz weit hinten, was die soziale Mobilität anbelangt. Oder dass prekäre Beschäftigung noch viel stärker abgebaut werden muss und auch sachgrundlose Befristung gestoppt werden muss.
Das ist auch ein ganzer Strauß an Ideen, Frau Brahm, die Sie völlig zu Recht einspeisen. Ich würde den Ball aber gerne an Frau Mascher weitergeben. Frau Mascher, Sie haben eben so vehement das System gesetzliche Rente in Schutz genommen, als Sie den Eindruck hatten, der hohe Bundeszuschuss werde genommen, um sozusagen das System zu diskreditieren, nicht wahr? Wenn ich jetzt umgekehrt frage, ist es nicht zugleich, aber doch die größte Enttäuschung, die das System der gesetzlichen Rente im Moment mit sich bringt, dass es nicht gelingt, bei langen Erwerbsbiografien und niedriger Entlohnung zu auskömmlichen Renten zu kommen? Und wie es aussieht, hat daran ja auch die neue Grundrente nichts Grundlegendes geändert.
Ja, aber das Problem ist doch die Frage, also der Lohnentwicklung. Sie sagen lange Erwerbsbiografien und niedrige Löhne. Das ist ja kein originäres Rentenproblem, was Sie im Bereich der Rente lösen können, sondern das ist eine Frage der Bildungschancen. Das ist die Frage der kontinuierlichen Erwerbstätigkeit. Das ist die Frage, unter welchen Bedingungen muss ich, kann ich arbeiten. Also das sind viele Faktoren, die da eine wichtige Rolle spielen, aber nicht die Schraube Bundeszuschuss oder nicht die Schraube, wie organisiere ich die Rentenversicherung. Die Rente ist der getreue Spiegel dessen, was während der ganzen Phase der Erwerbstätigkeit stattfindet. Und wenn das eben mit großen Lücken zum Beispiel verbunden ist oder im Niedriglohnsektor geendet hat, dann ist eben das Spiegelbild, was die Rente zurückwirft, ist dann nicht so, wie man das erhofft hat.
Der treue Spiegel ist ein bisschen blind geworden. Was stellen Sie sich denn konkret vor, um ihn weniger blind zu machen?
Also das sind die Punkte, die hier auch von Frau Brahm angesprochen worden sind. Eine Verbesserung der Bildungschancen, ja. Eine Durchlässigkeit, dass der Bildungserfolg nicht in so hohem Maße von der Lebenssituation der Eltern abhängt. Da gibt es eine Menge zu tun. Ich bin sehr froh, dass jetzt der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben wird. Das ist etwas, was schon lange notwendig gewesen wäre. Jetzt werden wir das wenigstens erreichen. Aber das sind alles so Schritte, die notwendig sind. Gerd Wagner hat ja vorhin schon gesagt, es gibt nicht das große Patentrezept, sondern es gibt viele Schritte, die aufeinander abgestimmt dann auch Wirkungen auf die Rente haben.
Professor Wagner, unterbrochene Erwerbsbiografien, um da einen konkreten Punkt herauszugreifen. Denn natürlich wird jeder sagen, die Bildungschancen müssen verbessert werden, die soziale Durchlässigkeit muss größer werden. Aber gucken wir doch mal auf einen konkreten Punkt, die unterbrochenen Erwerbsbiografien. Die Zeiten des Nicht-Beitragszahlens, die man als Selbstständiger immer mal wieder hat und dann wieder nicht hat, da könnte es ja theoretisch ganz konkrete politische Konzepte geben, die gab es auch schon. Aber wenn ich lese, was die Ampel-Unterhändler an dem Punkt formuliert haben, das scheint nicht unbedingt vorrangig auf der Tagesordnung zu sein, oder?
Also was am Ende im Koalitionsvertrag drinstehen wird, das wissen wir ja noch nicht. Die Versicherungspflicht für Selbstständige, die wird meines Erachtens in der kommenden Legislaturperiode oder in der jetzt laufenden kommen. Allerdings mit Befreiungsmöglichkeiten für diejenigen, die bereits berufsständig oder privat abgesichert sind. Also die Lücken bei den Selbstständigen, die werden in einigen Jahrzehnten bei der Rente keine Rolle mehr spielen. In den nächsten Jahren natürlich nach wie vor. Also selbst wenn alle älteren Selbstständigen in die Rente hineingeschickt würden, würden sie ja keine Ansprüche mehr erwerben, die viel höher sind als die, die sie jetzt haben, ohne rentenversichert zu sein. Damit bin ich bei einem wichtigen Punkt, nämlich die Frage, wie werden eigentlich Beitragszahlungen dann später in Renten umgesetzt? Das ist in Deutschland ja bislang im Prinzip streng proportional. Wer viel Beiträge gezahlt hat, bekommt auch eine höhere Rente. Wer wenig gezahlt hat, warum auch immer, Unterbrechung der Erwerbstätigkeit, Unterbrechung der Versicherungspflicht oder aufgrund von Niedriglöhnen, der bekommt später eine niedrige Rente. Das ist durch die Grundrente ja für langjährig Versicherte ja schon modifiziert und meines Erachtens muss genau an der Stelle weiter gedacht und weitergearbeitet werden. Es ist eher eine internationale Ausnahme, dass die spätere Rente derart streng linear oder proportional von den vorher eingezahlten Beiträgen abhängt. In Großbritannien beispielsweise, in den USA ist das anders. Niedrige Rentenbeiträge resultieren später in einer relativ höheren Rente. Kosten. Die ist auch versicherungstechnisch keineswegs unfair. Denn niedrige Einkommen, Erwerbsunterbrechungen sind tendenziell auch mit einer niedrigeren Lebenserwartung verbunden. Und das jetzige System benachteiligt ganz klar Menschen und Menschengruppen, die eine systematisch niedrigere Lebenserwartung haben als andere. Deswegen sollte dieses Thema, wie werden Beiträge in spätere Renten umgesetzt, noch stärker diskutiert werden, als das jetzt bei der Grundrente der Fall gewesen ist.
Um das genau zu verstehen, das ist also ein Umverteilungsmodell von potenziell reichen Rentnern zu armen Rentnern, das Sie da beschreiben.
So kann man das nennen. Und das wurde ja jahrzehntelang, will fast sagen, totgeschwiegen. Das wird jetzt auch von Gewerkschaften zunehmend thematisiert. Und es reicht aber nicht, das Problem zu thematisieren, sondern man muss etwas tun, um das Problem kleiner zu machen. Und ich erhoffe mir, dass jetzt die kommende Bundesregierung und der Bundestag dies angehen werden.
Frau Mascher, davon haben die jetzt ärmeren Rentner nichts, aber womöglich die ärmeren Rentner der Zukunft etwas. Was halten Sie von der Idee?
Also ich halte von solchen Elementen sozialen Ausgleichs halte ich sehr viel. Wir kennen das auch in der deutschen Rentenversicherung. Es gab die Rente nach Mindesteinkommen bis 1900, also die ist in der Rentenberechnung bis zum Jahr 1992 wird die berücksichtigt, wo die Leichtlohngruppen, in denen vor allen Dingen Frauen gearbeitet haben, wie der Name schon sagt, Leichtlohn, also es war keine leichte Arbeit und der Lohn war unzureichend. Da ist versucht worden, wenn das unter dem durchschnittlichen Lohn war, hier eine Aufstockung vorzunehmen bei der Rentenberechnung. Das hat sich auf die Frauenrenten durchaus positiv ausgewirkt, nicht genügend, aber das war ein Element, was gut funktioniert hat in der Vergangenheit.
Ist aber wieder, um Frau Brahm anzusprechen, so ein sozialer Ausgleich im System, nicht wahr? Es geht nicht über das System hinaus.
Also das ist dann die Frage, ob ich das auch aus Steuermitteln zum Beispiel finanziere, also von dem berühmten Bundeszuschuss.
Frau Brahm, so eine Art Ausgleich im System?
Also finde ich gerade super spannend. Ich würde einen anderen Punkt noch, oder der geht wahrscheinlich in diese Richtung auch noch bringen. Also wir können ja auch hingehen und sagen, wenn wir diesen sozialen Ausgleich auch machen wollen, dann gehen wir vielleicht auch mal an die sehr vermögenden Rentner, Rentnerinnen und an die vermögenden auch Arbeitgeber irgendwie ran und nehmen die nochmal stärker in die Pflicht. Das heißt zum Beispiel bei den vermögenden Rentnern, Rentnerinnen über höhere Beitragsbemessungsgrenzen nachzudenken und bei den Arbeitgebern auch die betriebliche Altersvorsorge noch mal mehr zu stärken. Im Moment ist ja auch gerade in dem Sondierungspapier sehr viel einfach die private bzw. die gesetzliche Rente so im Vordergrund. Aber vielleicht wäre das noch mal eine Möglichkeit, um ein bisschen mehr Stabilität dann einfach auch noch mal in die Rente reinzubringen.
Ja, also wenn ich da zwischenrufen darf, die betriebliche Versorgung will ja auch finanziert sein. Selbst wenn formal das nur die Arbeitgeber machen, zahlen die Arbeitnehmer natürlich trotzdem, weil ihre Löhne weniger stark steigen, als sie steigen würden, wenn es nicht diese betriebliche Versorgung gebe. Also zu glauben, dass man von die Probleme wegbekommt, indem man die Arbeitgeber stärker belastet, ist am Ende des Tages ein Irrglaube. Am Ende wird immer aus den Löhnen oder den nicht so stark steigenden Löhnen werden die Arbeitnehmer ihre Rente selbst finanzieren.
Die Sendung zur Diskussion. Es geht um die gesetzliche Rente, politische Konzepte, um sie zukunftstauglich zu machen. Mein Name ist Birgit Becker und mit mir diskutieren Ulrike Mascher, die Ehrenpräsidentin des Sozialverbands VdK. 50 Jahre jünger ist Anna Brahm, die das Netzwerk Zukunftsgerechtigkeit gegründet hat. Und mit an Bord ist der Berliner Wirtschaftswissenschaftler Gerd Wagner. Ich würde gerne auf einen Punkt verweisen, auf ein Dauerbrenner-Thema in der Rentendebatte, das heute auch aus Anlass der, auf den ersten Blick ja, haben wir gesagt, recht guten Zahlen der Rentenversicherung in die Diskussion wieder neu eingebracht wurde vom liberalen Kronberger Kreis, Forum liberaler Ökonomen, die erneut gesagt haben, dass es zur Stabilisierung der Rente empfehlenswert sei, die Altersgrenze an die Lebenserwartung zu koppeln. Also diese bei günstiger Entwicklung nach 2030, also auf über 67 Jahre hinaus anzuheben. Ich glaube, Frau Mascher, Sie stöhnen, weil das so ein Dauerbrenner ist.
Ja, es ist ein Dauerbrenner und man muss doch einfach sehen, also ich kann mit Statistiken da hantieren, aber die Lebenserwartung von Menschen ist sehr unterschiedlich, hängt in ganz hohem Maße zum Beispiel ab von den Lebensbedingungen, von den Arbeitsbedingungen, unter denen sie gearbeitet haben. Und es ist ja nicht so, dass wir alle einheitlich eine höhere Lebenserwartung haben, sondern es gibt Gruppen in unserem Land, Menschen in unserem Land, die sehr viel früher sterben als also zum Beispiel Bundesbanker. Die haben den Vorschlag auch schon mehrfach gemacht. Das kann man einfach nicht miteinander vergleichen und deswegen halte ich das nicht für ein besonders hilfreiches Instrument.
Wie sieht das die jüngere Generation, Frau Braham? So perspektivisch wären Sie es ja garantiert, die über 67 hinaus arbeiten müssten.
Also perspektivisch gesehen plane ich auch damit, deutlich darüber hinaus zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, was viele junge Menschen, auch mit denen ich darüber spreche, auch sagen, die gar nicht daran glauben, überhaupt unter 70 in Rente gehen zu können. Also da sind wir halt auch einfach nochmal teilweise 40, 45 Jahre weiter. Auch da wissen wir noch gar nicht, wie sich das alles entwickeln wird, klar. Aber die Angst ist schon sehr groß, gerade auch bei jüngeren Menschen, dass die Rente sehr unsicher sein wird und dass sie auch gar nicht wissen, wann sie überhaupt in Rente gehen können. Nun ist es ganz klar, dass bestimmte Berufe oder Berufsgruppen einfach gar nicht dieses Renteneintrittsalter wirklich so erreichen können, also dass sie so lange auch wirklich arbeiten können, körperlich oder auch psychisch. Und
ja, wo sind die Arbeitsplätze für diese Gruppen?
Ja, auch ist da braucht es natürlich eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik, genau. Und dass man da auch so ein bisschen hinkommt zu sagen, okay, da brauchen wir vielleicht auch gewisse Modelle. Andererseits gibt es auch Personen, Sie haben gerade die Bundesbanker angesprochen, Frau Mascher, die vielleicht auch noch deutlich länger arbeiten können. Also ob es da auch nicht einfach eine Flexibilisierung bräuchte.
Die Flexibilisierung, die nutzt ja nichts, wenn nicht im Durchschnitt die Altersgrenze oder das Rentenzugangsalter ansteigt. Ich rate hier aber zu Gelassenheit. Bis 2030 wird die Altersgrenze ja ohnehin ansteigen.
Na, für Frau, wenn ich da einhaken darf, das ist für Frau Braham schon interessant, nicht wahr? Was sich nach dem Jahr 2030.
Ich war ja noch nicht fertig. Im Moment steigt sie noch an. Die also ungefähr nach Maßgabe der steigenden Lebenserwartung. Es gibt im Moment einfach keine politische Mehrheit über die Koalition hinaus, jetzt über die Altersgrenze zu diskutieren. Das hat auch die letzte Rentenkommission festgestellt und deswegen einstimmig übrigens den Vorschlag gemacht, dass über die Altersgrenze ab dem Jahr 2025 diskutiert wird und vorher der ernsthafte Versuch unternommen wird, durch mehr Prävention, die also Krankheiten vermeidet, und mehr Rehabilitation, die also Erkrankte wieder fit macht, erwerbstätig zu sein, dass versucht wird, jetzt ernsthaft ab in dieser Legislaturperiode bis zum Jahr 2025 durch mehr Prävention und Rehabilitation die Erwerbstätigkeit im mittleren und höheren Alter zu steigern. Und wenn wir dann 2025 sehen, was mehr Prävention und Rehabilitation bewirkt, dann können wir besser informiert über das Problem reden, dass nach 2030 mutmaßlich die Lebenserwartung noch zunehmen wird und wir uns dann weiterhin Gedanken machen müssen, wie verteilen wir die gewonnenen Lebensjahre. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die über die Erhöhung der Altersgrenze reden, sagen, die alle gewonnenen Lebensjahre oder Lebensmonate sollen in eine längere Erwerbstätigkeit gehen, sondern in der Regel wird vorgeschlagen, wenn die Lebenserwartung um ein Jahr steigt, dass zu einem Drittel, nämlich 4 Monaten, dann die Rentenlaufzeit steigen sollte und die Altersgrenze nur um 9 Monate ansteigen sollte. Also nicht der gesamte Anstieg der Lebenserwartung in eine längere Erwerbszeit hineinfließt. Ich persönlich habe das auch schon sehr oft gesagt, halte diese Idee auch für vernünftig. Wir müssen sie aber jetzt nicht schon diskutieren. Das geht um die Zeit nach 2030. Und wir sollten erst mal zusehen, was wir im Hinblick auf Prävention und Rehabilitation zustande bringen.
Frau Mascher, ich frage Sie bewusst als älteste Teilnehmerin in der Runde. Wenn Sie hören, so einen Satz wie, was wir in Rehabilitation und Prävention zustande bringen. Ich denke auch, da ist sehr, sehr, sehr viel zu verbessern. Aber ist das nicht doch sehr von Hoffnungen getrieben, die einfach der Mensch nicht mit sich bringt, die menschliche Gesundheit nicht mit sich bringt, die auch die Belastbarkeit nicht mit sich bringt?
Ach, also ich denke, das, was da möglich ist, ist noch lange nicht ausgereizt. Und ich würde mir sehr wünschen, weil es ja auch die Lebensqualität verbessert, wenn ich mit Rehabilitation oder mit Prävention, wenn es ganz vermieden wird, irgendwelche chronischen Erkrankungen, Verschleißerkrankungen zu erleiden. Also ich würde mir das sehr wünschen, dass da der ernsthafte Versuch gemacht wird. Im Moment kann ich das nicht erkennen. Im Moment ist die Politik der zum Beispiel der gesetzlichen Krankenkassen, also kein deutlicher Hinweis, dass sowas ernsthaft angegangen wird.
Sie haben gesagt, Sie auch. Sie sehen es auch nicht, Herr Wagner?
Ja, deswegen halte ich das ja jetzt für die vordringliche Aufgabe. Nicht über die Altersgrenze jenseits des Jahres 2030 zu reden, sondern wirklich hier und heute zu beginnen, über alle Maßnahmen zu reden, wie Leute gesund länger erwerbstätig sein können und damit auch länger ein gesundes Leben führen können.
Frau Brahm, ist das was Sie hatten das Stichwort genannt, es gäbe schon Angst und Unsicherheit in der jüngeren Generation. Sind das Gedanken, die Ihnen oder die geeignet sind, Angst und Unsicherheit zu nehmen?
Also, naja, es wäre natürlich wünschenswert, wer weiß auch, wie die Medizin auch in 40 Jahren aussieht. Also ich glaube, da lässt sich zumindest ein bisschen darauf hoffen, dass da auch sich einiges noch entwickeln wird. Aber klar, ich sehe das auch so, wir werden wahrscheinlich nicht drum rumkommen, dass entsprechend der Renteneintritt auch so ein bisschen an die gestiegene Lebenserwartung gekoppelt wird. Und wenn das dann in diesem Verhältnis, also 8 Monate sind es ja dann und 4 Monate dann quasi Rente, 8 Monate dann in Erwerbszeit für jedes dazu gewonnene Lebensjahr, dann kann das natürlich hinten raus dann in 40, 45 Jahren doch schon eine Menge mit sich bringen. Also da reden wir dann auf jeden Fall über ein Renteneintrittsalter, das dann wahrscheinlich über 70 liegen wird.
Nee, das wird immer noch ein bisschen unter 70 liegen, wenn die Lebenserwartung so steigt, wie jetzt prognostiziert wird. Die Rente mit 70, das ist so ein Schreckgespenst, das sich bei dieser Formel, die wir eben genannt haben, und der mutmaßlich steigenden Lebenserwartung in den nächsten 30, 40 Jahren nicht zeigen wird.
Lassen Sie uns doch noch auf das gucken, was die angehende Ampel in Sachen Rente fixiert hat. Das ist nicht so besonders viel. Wir haben ein paar Punkte angesprochen. Steht unter anderem, dass das Rentenniveau bei 48% stabilisiert werden soll. Dann gibt es einen Prüfauftrag für die Reform der privaten Altersvorsorge. Es gibt, auch das haben wir angesprochen, die Idee eines neuen kapitalgedeckten Anlagesystems, einen öffentlichen Fonds zum Beispiel, eine Art Vorsorgestaatsfonds, könnte man sich vorstellen. Und es gibt die Idee einer Aktienrente, für die es dann einen Zuschuss von 10 Milliarden Euro gibt. Professor Wagner, was ist Ihnen denn da am sympathischsten?
Die einzelnen Bestandteile sind mir alle gleich sympathisch oder unsympathisch. Es kommt auf das Gesamtpaket an. Zum Teil werden ja hier dieselben Sachverhalte auch nur mit unterschiedlichen Etiketten versehen. Private Vorsorge ist immer kapitalgedeckt. Also man sieht ungefähr die Richtung, in die gegangen werden soll.
Sagen Sie uns, welche Richtung sehen Sie?
Naja, dass eben mehr kapitalgedeckte Vorsorge betrieben wird, gewissermaßen nicht alle Eier in einen Korb legen, die Umlagefinanzierung wirklich systematisch mit Kapitaldeckung zu ergänzen, aber nicht, wie das bei Riester geschehen ist, auf freiwilliger Basis. Und dann machen genau die, die am meisten davon profitieren würden, nämlich die mit niedrigen Einkommen, das dann doch nicht. Ja, das ist die Richtung, dass wir es schaffen, die Kapitaldeckung wirklich für alle auszubauen und nicht für diejenigen, die es im Zweifel noch nicht mal nötig gehabt hätten, weil sie ohnehin über Kapital etwa in Form von Eigenheimen verfügen.
Frau Mascher, wie sympathisch ist Ihnen die Richtung?
Im Grunde genommen könnte ich das jetzt wiederholen, was Gerd Wagner gesagt hat. Es kommt also wirklich darauf an, wie das dann im Detail aussieht. Ich kann nur dringend davor warnen, an der umlagefinanzierten gesetzlichen Rente mit so einem Element von Aktienrenten rumzufummeln. Denn wenn man sich den Betrag anguckt, dann frage ich mich, was es denn wirklich bringt. Und da glaube ich, da werden die Erwartungen nicht so sich entwickeln. Alles andere muss man wirklich sehr genau und sorgfältig diskutieren und schauen. Zum Beispiel also nochmal die Prävention und Rehabilitation. Das ist natürlich nicht sexy, das klingt nicht toll, aber das ist ein ganz wesentliches Element, kann das sein, um eine längere Phase der Erwerbstätigkeit auch zu ermöglichen unter guten Bedingungen.
Wobei man sagen muss, Frau Mascher, Präventionsverpflichtungen haben alle Sozialversicherungsträger verpflichtend in ihren gesetzlichen Grundlagen und da hat sich bislang nichts Entscheidendes getan.
Aber gucken Sie sich doch an, was da angeboten wird. Das ist für junge, für die gesetzliche Krankenversicherung hoch attraktive potenzielle Kunden. Aber es wird nichts angeboten für 55-Jährige und Ältere.
Frau Bram, ich habe gefragt, was die angehende Ampel in Sachen Rente so als Anhaltspunkt fixiert hat. Inwieweit überzeugt sie das oder überzeugt sie das nicht?
Also was mich nicht so ganz überzeugt, tatsächlich dieses Aktienmodell, nenne ich es mal. Denn wenn wir jetzt uns vorstellen, von diesem Kapitalstock, die 10 Milliarden, die jetzt reingegeben sollen, werden in die deutsche Rentenversicherung. Ich glaube oder ich befürchte zumindest, dass das kurzfristig erstmal eben den Aktienhändler, dass die davon profitieren würden und eben nicht die Rentner und Rentnerinnen. Und das ist ja auch ein großer Kritikpunkt, gerade auch vom VdK und auch vom IFO-Institut. Also das sehe ich so ein bisschen kritisch, dass das vielleicht eher reingekommen ist, weil das eben auch bei der FDP vorher schon im Wahlprogramm drin stand.
Die gesetzliche Rente ist ja ein System, das über das Umlagesystem vor allem das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Ruheständern austariert. Eigentlich müsste als dritte Position müssten die Kinder und die Jugendlichen dazukommen. Jetzt hatten wir in dieser Runde die Wissenschaft. Wir hatten Frau Brahm, eine Vertreterin der jungen Generation, eine der älteren Generation, Frau Mascher. Vielleicht könnten wir die Runde schließen mit einem kurzen Ping-Pong. Was hat der Wissenschaftler, was hat Professor Wagner, was haben Sie Jungen und Alten knapp zusammengefasst in der Rentendebatte zu sagen oder zu raten?
Die Zukunft ist unsicher. Das müssen wir nun mal akzeptieren. Und deswegen wird es immer wieder kurzfristige Rentenreformen geben. Zu glauben, es gäbe den großen Wurf und dann wäre für Jahrzehnte Ruhe im Karton, ist einfach naiv.
Ihre Botschaft, Frau Brahm, vielleicht an Frau Mascher stellvertretend für die Generation der Rentnerinnen und Rentner?
Also was ich mir wünschen würde, ist vor allem ein Austausch zwischen Jung und Alt. Ich habe manchmal das Gefühl, wir reden so ein bisschen gegeneinander oder es wird auch teilweise Alt gegen Jung ausgespielt, aber einfach auch so ein bisschen die Ängste ernst zu nehmen und dann auch zu sagen, okay, da müssen wir vielleicht irgendwie uns mal zusammensetzen. Auch die Rentenkommission, die es ja gegeben hat in der letzten Legislatur, auch da war kein Mitglied unter 40 und die Vorsitzenden waren auch schon im Renteneintrittsalter. Also da würde ich mir sehr viel mehr Austausch einfach wünschen.
Frau Mascher, das Schlusswort für Sie, Ihre Botschaft an die Vertreterin der Jungen in dieser Runde, an Anna Brahm.
Also ich denke, der Austausch zwischen Jungen und Älteren findet auf der familiären Ebene durchaus statt. Er wäre sicher wünschenswert, auch im politischen Bereich intensiviert zu werden. Da bin ich mal gespannt. Die Besetzung des Bundestages ist ja sehr viel jünger geworden. Also bin ich wirklich gespannt, wie die Diskussionskultur, wie sich das entwickelt. Aber was mir besonders wichtig ist im Interesse der Jüngeren, ist, dass endlich die Bildungschancen nicht mehr so in hohem Maße von der materiellen Situation der Eltern abhängig ist, sondern dass alle Kinder eine faire Chance haben, ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten zu entwickeln und damit dann auch einen guten Start in ein erwachsenes Leben zu haben.
Das war unsere Dreiviertelstunde zur Rente, auch zur Frage, wie sich die Interessen der Jungen, der Mitte, der Alten im Rentensystem balancieren lassen. Der Wirtschaftswissenschaftler Gerd Wagner war dabei, die Politikwissenschaftlerin Anna Brahm vom Netzwerk Zukunftsgerechtigkeit und Ulrike Mascher, die Ehrenpräsidentin des Sozialverbands VdK. Mein Name ist Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.